Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
In Kenia leben über 3 Millionen Kamele. Vor nicht mal 20 Jahren gab es nicht mal ein Viertel so viele. Und das liegt nicht daran, dass die Kamele glücklich in freier Wildbahn leben und sich hübsch vermehrt haben. Es liegt am Klimawandel. Es ist heiß, Wasser ist knapp, viele andere Tiere halten das nicht aus und sterben. In der Not satteln viele Bauern um, vom Rind aufs Kamel. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Linda Staude berichtet für uns aus Nairobi. Linda, mach mir mal den Vergleich, Rind gegen Kamel. Kamele brauchen weniger Wasser, was noch?
Ja, sie sind einfach bessere Futterverwerter. Für ein Rind braucht man Gras. Und Gras ist in der Dürre so ziemlich das Erste, was dabei drauf geht. Bei den Kamelen ist das anders. Also die fressen auch die Blätter von Dornenbüschen und sind natürlich insgesamt besser an das Halbwüstenklima angepasst, was es im Norden von Kenia gibt. Also die haben einfach da einen großen Vorteil.
Dazu kommt aber, dass die Kuh ja Milch gibt. Gut, das Kamel gibt auch Milch, aber trinkt man das?
Ja, das Kamel gibt definitiv Milch und es gibt direkt geradezu einen Trend momentan, dass die Leute Kamelmilch wollen. Auf dem Weltmarkt ist das ein 10 Milliarden Dollar Markt, also das ist ziemlich attraktiv und die Experten sagen sogar, dass Kamelmilch eigentlich sogar gesünder ist als Kuhmilch. Man sagt, es ist dreimal so viel Vitamin C drin wie in der Kuhmilch, es ist Eisen drin, es sind B-Vitamine drin und ungesättigte Fettsäuren, also gesund und hip.
Es Kamelmilch kommt dann wahrscheinlich bald auch zu uns und ist dann so ein neues Hipstergetränk, kann ich mir vorstellen. Du magst ja keine Milch, das weiß ich. Du trinkst auch keine Kuhmilch, auch keine Ziegenmilch. Aber hast du vielleicht so ein bisschen Kamelmilch an der ein bisschen genippt und kannst mir sagen, wie das so schmeckt?
Also ich habe nicht genippt, weil ich das Zeug wirklich eklig finde, aber ich habe gefragt. Ich habe Milchliebhaber gefragt und die sagen, Kamelmilch schmeckt je nachdem, wie das Kamel gefüttert worden ist. Also wenn es genug Gras bzw. genug Grün findet, dann schmeckt Kamelmilch so ziemlich wie Kuhmilch. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Aber wenn jetzt, wie in der Trockenzeit, das Kamel sich eben nur von Dornenzweigen ernähren muss, dann wird die Milch salzig.
Salzige Milch. Also fasse ich mal kurz zusammen. Also das Kamel, das braucht weniger Wasser. Es ist auch nicht besonders wählerisch, was das Essen angeht. Man kann Kamelfleisch essen. Man kann die Milch trinken. Was kostet denn das Kamel im Vergleich zu einer Kuh? Weil bis jetzt führt das Kamel ja.
Ja, aber das Kamel ist deutlich teurer als eine Kuh. Also momentan ist es einfach so, weil so viele Leute umsteigen wollen, gibt es weniger Kamele, als die Leute kaufen wollen. Und das treibt die Preise gewaltig in die Höhe. Ich habe das mal nachgeguckt. Also das billigste Kamel ist ein Jungtier. Das kostet etwa 45.000 Schilling. Das sind also knapp 450 Euro. Das teuerste Kamel ist eine schwangere Kamelmutter. Die kostet mehr als dreimal so viel. Und wenn man guckt, was eine Milchkuh kostet, das sind also die europäischen Kühe, die mehr Milch geben. Die sind billiger, die kosten nur gut die Hälfte. Und ein afrikanisches Rind, das gibt es schon für 200 bis 500 Euro. Das ist für viele Leute hier auch schon teuer, aber es ist immer noch deutlich billiger als ein Kamel.
Das heißt, die Menschen, die unter dieser Dürre leiden, können sich viele gar kein Kamel leisten und müssen trotzdem versuchen, irgendwie ihre Rinder am Leben zu halten.
Also im Moment ist Umsteigen einfach keine Option, weil ich meine, die Viehzüchter, wenn ihnen ihre Kühe und auch die Ziegen eingehen, dann haben sie auch kein Einkommen mehr. Das ist nicht nur eine Frage von Nahrungsmitteln, weil viele ernähren sich ja von dem Milch und von dem Fleisch, sondern eben auch vom Verkauf der Milch und des Fleisches. Das heißt also, da ist einfach kein Geld da und wenn kein Geld da ist, kann ich mir auch kein Kamel kaufen. Also diese Umstellung erfolgt normalerweise zwischen Dürreperioden.
Das heißt, diese Umstellung könnten sich, wenn überhaupt, ja dann auch nur wohlhabendere Menschen da in Kenia leisten.
Also es ist auch tatsächlich so, dass es internationale Hilfsorganisationen gibt, die das fördern. Es gab zum Beispiel ein Projekt in Isiolo, das ist ungefähr in der Mitte von Kenia, wo die Halbwüsten so anfangen. Und da hat man ganz gezielt in Kamele investiert, weil bei der letzten Dürre 2011 halt da auch schon die ganzen anderen Nutztiere verendet sind. Und da waren Kamele einfach eine gute Alternative.
Woher kommen die Kamele? Werden die importiert?
Also es hat in Kenia ja schon immer Kamele gegeben. Also der Trend zu mehr Kamelen, der ist jung, aber Kamele sind schon so alt, wie die Halbwüsten sind. Und von daher werden die auch hier im Lande gezüchtet. Nur, ich habe schon gesagt, die sind einfach mehr nachgefragt, als es zurzeit Kamele auf dem Markt gibt.
Die Entscheidung, Kamel- oder Rinderzüchter zu sein, die entsteht aus der Not. Die Dürre verändert Kenia. Wie genau, darüber sprechen wir gleich hier im Early Bird.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Die Menschen im Norden Kenias leiden unter der Dürre. Seit Monaten, teilweise seit über einem Jahr, hat es in bestimmten Gebieten nicht mehr geregnet. Laut UNO sind rund 2,6 Millionen Menschen deswegen auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Es gibt Bezirke, da ist jedes fünfte Kind mangelernährt. Linda Staudis, unsere Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin. Linda, du lebst ja in Nairobi. Und Nairobi gilt ja als die fruchtbarste Region in Kenia. Da soll es ja immer grün sein. Kriegst du vor Ort denn irgendwas von der Dürre mit?
Also selbst habe ich es mitgekriegt, als man angefangen hat, hier das Wasser zu rationieren. Aber man kriegt es auf andere Weise auch mit, nämlich normalerweise ist Nairobi ja eine Großstadt. Das heißt, Tiere gibt es hier nicht ganz so viele. Aber sobald es auf dem Land trocken wird, dann sieht man plötzlich ganze Kuhherden kommen. Die Maasai, das ist die Volksgruppe der Maasai, treiben ihre Herden dann nach Nairobi, um auf den Mittelstreifen, auf den Straßenrändern zu grasen, weil es dort immer noch mehr Gras gibt als außerhalb der Stadt.
Und wie versuchen die Menschen sich sonst noch so zu retten und auch das Vieh vor allem auch zu retten, weil wenn das Vieh gerettet ist, dann sind sie ja auch gerettet.
Ja, aber das Problem ist, dass das natürlich zu Konflikten führt insgesamt, weil das Erste, was die Viehzüchter natürlich dann tun, ist an die Flüsse zu ziehen, die das ganze Jahr über Wasser führen. Das ist durchaus nicht bei allen der Fall, aber ich war zum Beispiel in der Tana River Region, das ist einer der größten Flüsse hier in Kenia, und da haben mir die Nomaden selber gesagt, ja, wir müssen dann runter an den Fluss, aber runter an den Fluss bedeutet natürlich auch, dass sie dort über die Farmen der Farmer, die dort angesiedelt sind, ziehen müssen, und man kann einer Kuh schlecht sagen, ja, du darfst das Gras essen und das Wasser trinken, aber du darfst natürlich nicht anfangen, die Felder abzugrasen. Das heißt, das hat da schon blutige Auseinandersetzungen gegeben. Und was in letzter Zeit auch passiert ist, dass man auf private Wildreservate zieht. In Nationalparks kann man sich das nicht leisten, da kriegt man schweren Ärger, weil die Ranger haben auch die Erlaubnis zu schießen in solchen Fällen. Aber was passiert ist, gerade in Zentralkenia, dort gibt es private Reservate, die zum Teil recht groß sind, die dann auch als Touristenattraktionen genutzt werden, wo es Hotels gibt. Die sind zum Teil niedergebrannt worden. Es gab Todesfälle sowohl unter den Viehzüchtern, die da hingekommen sind, als auch unter den Ranchern, die diese Reservate betrieben haben.
Im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern, wie kommt Kenia mit der Dürre klar?
Also Kenia kommt insgesamt besser damit klar, weil das Problem ist ja oft in anderen Ländern, also Dürre macht noch keine Hungersnot, sondern Dürre ist eine Ursache für Hunger, aber nicht die einzige Ursache. Wenn man guckt, Südsudan, wo eine Hungersnot ausgerufen worden ist im Februar, da haben wir Bürgerkrieg. Wenn man nach Somalia guckt, wo die Lage ebenfalls fürchterlich ist, da gibt es ganze Gebiete, die von Terroristen kontrolliert werden. Also es kommt immer noch ein weiterer Faktor, nämlich der Konflikt hinzu. In Kenia ist das mehr ein Verteilungsproblem, also man muss die Nahrungsmittel zu den Leuten hinschaffen und das Geld dafür auftreiben, aber es ist zumindest logistisch möglich.
Das heißt also, es gibt ja auch noch grüne Bereiche in Kenia, wo es noch Gras gibt und wo noch Gemüse und alles mögliche angebaut werden kann.
Ja, ich bin gerade nordwestlich von Kenia gewesen, Richtung Lake Naivasha. Da sieht's aus, als gäbe es überhaupt keine Dürre. Also da wächst wunderbar das Gras, da sind die Milchkühe, die gute deutsche bunte Kuh, die da rumsteht, die finden überall noch Nahrungsmittel. Es sieht völlig anders aus, wenn man weiter in den Norden kommt oder weiter in den Süden kommt, Richtung tansanische Grenze. Also da ist dann schon einfach das Gras und die das Futter für die Tiere knapp, und die vor allen Dingen diese saisonalen Flüsse, die sind ausgetrocknet. Das heißt also, Wasser ist ein richtiges Problem.
Und wie die Regierung in Kenia versucht, ihr Versorgungsproblem in einigen Gebieten zu lösen, darüber sprechen wir gleich mit Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Linda Staude.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.
Ein großer Teil von Kenia hat mit der Dürre zu kämpfen. Darunter leiden laut UNICEF fast 3 Millionen Menschen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Linda Staude in Nairobi. Welche Hilfen gibt es denn von der kenianischen Regierung?
Also aktuell ist es ja so, dass nicht nur in den eigentlichen Dürreregionen Nahrungsmittelknappheit herrscht. Kenia hat generell unter unglaublich hohen Lebensmittelpreisen zu leiden. Und einige Sachen, wie zum Beispiel Maismehl, gibt es überhaupt nicht mehr. Und Maismehl ist hier wirklich das Grundnahrungsmittel. Das heißt, die Probleme tauchen nicht nur in den Regionen auf, wo die Viehzüchter leben, wo sowieso Halbwüsten sind, sondern selbst hier in Nairobi, weil die Leute einfach nicht wissen, wo sie das Geld hernehmen sollen, um ihre Lebensmittel zu bezahlen. Von daher gibt es momentan ein Notprogramm der Regierung, wo subventioniertes Essen verteilt werden soll. Funktioniert zurzeit noch nicht besonders gut, ist aber sozusagen in Arbeit, und auch in den Dürreregionen wird versucht, Nahrungsmittel zu verteilen. Das ist mal die erste Maßnahme.
Die letzte Dürre in Afrika, die war ja erst vor 6 Jahren, und die Abstände werden immer kleiner. Ist das jetzt wirklich wegen des Klimawandels?
Also das ist, was alle Experten sagen. Und wenn man hier lebt, dann glaubt man das sofort, weil diese Dürren oder diese Trockenzeiten, bevor es eine Dürre wird, das wird einfach immer kürzer. Und es ist vor allen Dingen unregelmäßiger geworden. Bisher konnten die Viehzüchter relativ genau planen, wann ihre Tiere Junge kriegen sollten. Die haben das nämlich wirklich so gemacht, dass die ihre Muttertiere befruchtet haben, dass die Jungtiere dann in der Regenzeit geboren wurden, wo es genug Futter gibt. Das Problem ist jetzt aber, man kann nicht mal vorhersagen, wann der Regen fällt. Das heißt, wann will man züchten, wenn man nicht weiß, dass die ganzen Jungtiere dann trotzdem verenden, weil der Regen, der eigentlich kommen sollte, nicht gekommen ist.
Was ist denn jetzt, wenn es heute regnen würde? Ist dann alles wieder gut?
Dann leider nicht. So schnell geht das einfach nicht. Also für die geschwächten Tiere, die unter der Hungersnot leiden, ist Regen erstmal in vielen Fällen zusätzlich schlecht, wenn nicht sogar tödlich. Aber das Problem ist jetzt, momentan wird's kalt. Und wenn ein geschwächtes Tier dann plötzlich im Schlamm rumwartet und auch noch die Temperaturen aushalten muss, die sinkenden, dann kann es durchaus passieren, dass die Tiere, die bisher noch nicht verendet sind, dann verenden werden. Alles andere braucht seine Zeit. Also vor allen Dingen auch, was die Farmer betrifft. Ich meine, klar, die können jetzt pflanzen, aber bis die nächste Ernte eingefahren wird, dauert es halt noch ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate. Also Regen im Moment hilft nicht viel. Also es muss schon mehr dafür getan werden, wenn die Dürre einmal vorbei ist, um Wasser zu konservieren und all diese Dinge, die lange in der Vorbereitung sind, die lange gebaut werden müssen, aber die einfach immer notwendiger werden hier.
Das heißt, besser ist Vorsorge und jetzt abwarten und die Menschen versorgen, um dann beim nächsten Mal bei der nächsten Dürre vorbereitet auch zu sein.
Ja, im Moment kann man einfach nicht viel anderes machen als Nothilfe leisten und das heißt Lebensmittel verteilen. Ich war im Februar bei einem Projekt, wo es das kenianische Rote Kreuz gemacht hat. Die haben die Viehzüchter besucht, bevor die Tiere alle verenden und haben die geschwächtesten Tiere abgekauft, vor Ort direkt geschlachtet und das Fleisch wieder verteilt. Das ist natürlich eine unglaublich teure Maßnahme, aber das sind zumindest Nothilfen, die Viehzüchtern auf die Schnelle einfach mal helfen können. Viel mehr ist nicht machbar.
Jetzt findet ja kommende Woche der G20-Gipfel in Hamburg statt und auch US-Präsident Trump wird da sein und er sagt ja, den Klimawandel, den gibt es nicht und er steigt ja auch aus den ganzen Verträgen zum Klimaschutz, zum Beispiel aus dem Pariser Klimaabkommen aus und am meisten darunter leiden, tun da ja dann die Menschen in Afrika.
Ja, also ich würde Herrn Trump dann einmal einladen, einfach mal herzukommen und mit den Leuten hier zu reden. Die sagen ihm nämlich dann, ob es den Klimawandel gibt oder nicht gibt. Und was ich hier in den letzten paar Jahren gesehen und gehört habe, ist der Klimawandel hier schon richtig auf dem Vormarsch. Die Temperaturen in der ganzen Region sind höher geworden. Die hohen Berge, die Gletscher schmelzen, wie anderswo auch. Und das Wasser ist eigentlich eine Versorgungsgrundlage eben auch für die Menschen und es ist nicht mehr da. Also von daher glaube ich sehr wohl, dass man sich hier schnell davon überzeugen kann, dass es den Klimawandel gibt.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Linda Staude aus Nairobi. Der Klimawandel führt immer öfter zu Dürreperioden, unplanbaren Dürreperioden, auf die sich die Menschen und Tiere in Ostafrika nicht einstellen können und sie nicht planen können. Insgesamt sind mehr als 16 Millionen Ostafrikaner mittlerweile auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.